Hallo und willkommen im Podcast der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Hier ist die Transformation im Dialog. Wir unterhalten uns mit ExpertInnen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Transformationsprozesse. Schön, dass Sie hier sind und jetzt hören wir mal, was wirkt. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Julia Twachtmann und in der heutigen Folge wird es um das Thema Nachhaltigkeitstransfer gehen. Transfer ist etwas, was wir uns grundsätzlich vorstellen können, wenn wir etwas von A nach B bewegen, dann transferieren wir etwas. Und so geht das natürlich auch mit Wissen und Erkenntnissen im Hochschulbereich. Was das genau heißt, werden wir uns gleich weiter anschauen. Aber was festzuhalten ist, ist, dass Transfer ein Prozess ist, der nicht von alleine passiert, sondern etwas ist, was aktiv angeschoben werden darf. Und heute wird mein Gesprächspartner Professor Dr. Benjamin Nölting sein. Benjamin hält die Professur Governance Regionale Nachhaltigkeitstransformation am Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz inne an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Und er war damals bei HochN verantwortlich für die Leitung des Arbeitspaketes Transfer von Hochschulen für nachhaltige Entwicklung. Und dabei belasse ich es an der Stelle und freue mich, dass du hier bist und übergebe dir ganz direkt das Wort. Gibt es etwas, was du noch über dich ergänzen möchtest, Benjamin?
Ich habe kurz überlegt und habe gedacht, ja, ich hole mal ganz weit aus. Ich habe Geschichte und Politik studiert, weil ich mich für Menschen und Gesellschaft interessiere und habe dann gedacht, ja, wir haben damals, ne, ich bin jetzt auch schon ein älterer Jahrgang, haben wir damals auch in den 80er Jahren, in den 90er Jahren Umweltkrise gehabt. Und ich habe immer gedacht, ja, Umweltkrise ist ein großes Problem, aber es muss in der Gesellschaft gelöst werden. Und das heißt, wir müssen auch mit der Gesellschaft zusammen das hinkriegen. Und dann kam, in dieser Zeit kam dann das Konzept nachhaltige Entwicklung auf, wo eben genau Ökologie und Soziales zusammengedacht worden ist. Und da habe ich gedacht, ja, das ist super, das ist das Thema, an dem ich dranbleiben will. Und das habe ich eigentlich auch mein ganzes Berufsleben dann oder fast mein ganzes Berufsleben gemacht.
Spannend. Und dann ist das ja bestimmt auch die Grundlage dessen, was dich zu HochN gebracht hat. Und genau da würde ich gerne einmal nachfragen, was hat dich denn zu HochN gebracht und was verbindet dich mit dem Thema Nachhaltigkeitstransfer?
Also zu HochN gebracht hat mich unsere Hochschule, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Wir haben gesagt, oh, wenn da jetzt ein Verbundprojekt startet zu nachhaltiger Entwicklung an Hochschulen, dann müssen wir dabei sein. Wir haben da schon vielfältige Erfahrungen gesammelt, können davon berichten. Und das Spannende bei uns an der Hochschule für mich ist, wir haben viele Menschen, denen nachhaltige Entwicklung eine Herzensangelegenheit ist, die also mit hoher Motivation sich dem Thema widmen. Wir haben viele Studierende, die genau zu dem Thema arbeiten wollen. Und als Hochschule für angewandte Wissenschaften oder als Fachhochschule arbeiten wir auch viel mit der Praxis zusammen. Und das ist eine wunderbare Kombination von Lehre und Forschung und Zusammenarbeit mit Praxisakteuren und Praxisakteurinnen, also von Lehre, Forschung und Transfer. Und da haben wir gesagt, das ist auch ein Thema, was wir gut in HochN einbringen können. Und so sind wir dann, das war dann unsere Rolle, so haben wir unsere Rolle gefunden im HochN-Verbund.
Sehr schön. Wo wir gerade von Anfängen sprechen, würde ich mit dir gerne auch noch mal ganz, ganz, ganz am Anfang anfangen. Ich habe es eben in eigenen Worten schon angerissen, aber ich möchte noch einmal den Experten befragen. Und zwar, wenn wir über Nachhaltigkeitstransfer an Hochschulen sprechen, worüber reden wir denn genau?
Also es gibt ein traditionelles Transferverständnis, das heißt, an den Hochschulen oder nicht, an Universitäten, Hochschulen wird was entwickelt und das wird eben so, wie du es in der Einführung schon dargestellt hast, wird übergeben an jemand anderen. Und der Klassiker ist, es wird eine neue Technologie entwickelt, insbesondere in Ingenieurwissenschaften. Das geht an Unternehmen, an produzierende Unternehmen. Die greifen das auf, haben eine effizientere Technik, haben bessere Produkte und können das verkaufen. Und da würden wir sagen, ja, das ist ein Teil von Transfer, aber es ist nur eine kleine Facette. Für uns geht es bei Transfer allgemein um einen Austausch. Austausch von Wissen, Technologien, Ideen und Erfahrungen zwischen Hochschulen und Praxis. Und mit Praxis meinen wir quasi alle Akteure und Akteurinnen außerhalb der Hochschule. Also aus Unternehmen, aber eben auch aus Politik und Verwaltung und aus der Zivilgesellschaft. Und das ist ein ganz breites Feld und es gibt diesen Austausch in den unterschiedlichsten Richtungen. Und dann gibt es ja oft auch Forschungsprojekte, wo dann die Hochschule auf Praxispartner zugeht und sagt, wir würden gerne das und das erforschen und wir brauchen eure Praxisexpertise. Und bei Transfer würden wir sagen, da steht die Bearbeitung von praktischen Problemen aus der Gesellschaft im Vordergrund. Also da können wir zwar als Hochschule ankommen und fragen, aber wir müssen fragen, habt ihr ein Problem oder was ist das Thema, mit dem wir uns befassen sollten? Und dazu versuchen dann Praxis und Hochschule gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Und das ist das allgemeine Verständnis von Transfer. Also ich plädiere dafür ein ganz breites Transferverständnis. Und dann haben wir gesagt, und Nachhaltigkeitstransfer ist eben eine sozusagen eine Besonderheit oder eine Teilmenge von Transfer insgesamt. Das schließt also alles ein, was ich gerade gesagt habe, also diesen Austausch zwischen Praxis und Hochschule mit einem gesellschaftlichen Anliegen. Und als Nachhaltigkeitstransfer zählen wir dann solche Transferaktivitäten, die ausdrücklich einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in der Gesellschaft erreichen wollen. Und das heißt also, diese Praxis-Hochschul-Kooperationen haben ein bestimmtes Ziel, nämlich einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Und das kann man daran festmachen, dass man gemeinsam Nachhaltigkeitsziele formuliert. Also Praxis und Hochschule einigen sich auf gemeinsame Nachhaltigkeitsziele, die man erreichen will und versuchen auch die angestrebte Nachhaltigkeitswirkung zu beschreiben. Und daran kann man dann mehr oder weniger gut ablesen, ob das in Richtung Nachhaltigkeit geht. Es ist gut, wenn diese Ziele benannt werden und die angestrebten Wirkungen beschrieben werden, um diese Transparenz zu haben und um dann eben darüber diskutieren zu können, ist das jetzt schon Nachhaltigkeit oder ist es noch Greenwashing? Und dann ist eben auch die Frage, was kann rauskommen bei Nachhaltigkeitstransfer? Und da würden wir sagen, ja, es geht um praktische Lösungen für Nachhaltigkeitsprobleme und das können sein Modelle oder kleine Projekte oder neue Technologien oder Konzepte oder Tests und Experimente. Aber vielleicht auch schon Diskussionen darüber, was Nachhaltigkeit sein kann und sein soll. Also da hat man hoffentlich was Handfestes. Und dann ist ein zweiter ganz wichtiger Punkt, dass die beteiligten Akteure in so einem Transferprozess auch miteinander lernen und für sich ganz viel lernen und dadurch ihre Schlüsselkompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung auch weiterentwickeln. Und dann geht das eben über die einzelne Transferaktivität hinaus und das nehmen die dann mit in ihre weiteren Aktivitäten.
Vielen Dank für die Einordnung. Wenn wir uns das Thema Nachhaltigkeitstransfer jetzt nochmal direkt in Forschung und Lehre anschauen, kannst du mir da ein Beispiel geben, was das konkret bedeutet? Also wenn wir sagen, wir möchten Nachhaltigkeitstransfer aktiv betreiben, was könnten wir tun und wie könnten wir vorgehen?
Also ich kann mal ein, zwei Beispiele nennen. Also ich nenne mal ein ganz einfaches Beispiel aus der Forschung. Also wir haben bei uns an der Hochschule, wir haben also auch Holzingenieurwesen und es gibt da eine Technik, wo man durch Wärmebehandlung heimische Holzarten verändern kann, sodass sie auch die Eigenschaften von Tropenholz annehmen können. Und dann kann man also heimisches Holz nutzen. Und es gibt eben ein Projekt, hatten wir bei uns an der Hochschule mit einem Gitarrenbauer. Die haben also Musikinstrumente gebaut und die haben in der Regel eben Tropenholz verwendet, weil das eben besondere akustische Qualitäten hatte. Und jetzt hat eben unsere Hochschule probiert, was passiert, wenn man heimische Holzarten thermisch behandelt und wie muss man sie thermisch behandeln, um eben auch die entsprechenden akustischen Qualitäten rauszubekommen. Und da ist klar, nicht? Da sagt dann der Gitarrenbauer, ja, so und so, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, könnt ihr das nochmal in die Richtung bringen? Also das ist so typische Technologieentwicklung. Und dann gibt es sowas wie Konzeptentwicklung, wo man ja, was Neues sich überlegt, ausprobiert. Wir hatten mal ein Forschungsprojekt, da ging es darum, gereinigtes Abwasser, was kann man damit machen? Normalerweise muss es immer, weil es eben doch noch nicht so ganz sauber ist, muss es ganz schnell eben in große Flüsse abgeleitet werden und schnell ins Meer und dann sozusagen das Zeug, was man nicht rausgekriegt hat, also Medikamentenreste zum Beispiel, dass man die möglichst schnell verdünnt im Meer. Und auf der anderen Seite wird ja mit einigem Aufwand eben dieses Abwasser gereinigt. Man versucht, eine hohe Qualitätsstufe zu erreichen. Und kann man nicht dann auch dieses Abwasser, dieses gereinigte Abwasser nutzen, um es in der Landschaft zu halten, angesichts eben von Trockenheit, Klimawandel? Und zum Teil kriegt man auch die Nährstoffe nicht gut rausgefiltert. Und dann könnte man sie zum Teil sogar auch als Dünger nutzen. Und das ist jetzt auch in der EU ein Trend, ne, zu gucken, wie kann man angesichts von Wassermangel und Klimawandel, wie kann man eben auch gereinigtes Abwasser als Ressource nutzen. Dazu hatten wir ein Forschungsprojekt. Wir haben das auf der einen Seite getestet, also wie gefährlich, wie riskant ist es, dass eben durch Stoffe, die man da nicht im Wasser haben will, dass auch das Grundwasser verunreinigt werden kann. Und wie geht man damit um? Und da haben wir aber auch ganz eng mit Praxisakteuren zusammengearbeitet, also zum Beispiel mit Genehmigungsbehörden, die eben sich überlegen müssen, was für Risiken können wir eingehen und was können wir aber auch gewinnen, wenn wir Wasser in der Landschaft halten, und haben dazu Projekte gehabt und haben eben dann auch gemeinsam Leitfaden geschrieben. Und das weiß ich noch, wir haben diesen Leitfaden dann, wir hatten immer gedacht, ja, ganz gut so in Abstimmung mit den Praxispartnern entwickelt und haben die dann um eine letzte Kommentierung noch gebeten und haben gesagt, hier ist es soweit in Ordnung und wir wollten euch nicht zu sehr belasten vorher mit zu vielen Treffen. Und dann haben die uns das ganz schön um die Ohren gehauen und haben gesagt, oh, also geht's auf gar keinen Fall. Und haben sich richtig viel Mühe gegeben, sich mit uns nochmal richtig hingesetzt und das durchgearbeitet. Und wir haben es nochmal ganz stark überarbeitet, um dann tatsächlich auch einen Leitfaden hinzukriegen, der nicht nur wissenschaftlich korrekt ist, sondern der eben auch für die Praxis gut handhabbar ist und eben genau auch die Anforderungen aus der Praxis erfüllt, dass man damit arbeiten kann. Und das sind eben andere Aspekte als die, die wir in der Wissenschaft so im Blick hatten. Also, nicht, wie geht man mit Risiken um? Was ist mit der rechtlichen Absicherung? Wer müsste alles mit einbezogen werden? Und das war sehr hilfreich. Da habe ich sehr viel gelernt dabei.
Das kann ich mir vorstellen. Das klingt für mich, als bräuchte es da ganz schön viel auch kommunikatives Feingefühl im gesamten Prozess des Transfers.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja durchaus etwas, was auch erst entwickelt werden darf, beziehungsweise darf man ja auch schauen. Nachhaltigkeitstransfer passiert ja nicht von heute auf morgen. Es ist ja ein Entwicklungsprozess, auch sich das anzueignen, das mitzudenken, frühzeitig in Kommunikationsprozesse diese zu öffnen. Das ist ja ein ganz anderer Prozess, als wenn man nicht transferorientiert ist, sage ich mal. Was würdest du denn sagen, was Nachhaltigkeitstransfer dann für die Hochschulentwicklung insgesamt bedeutet?
Ich würde gerne nochmal mit einem weiteren Beispiel einsteigen, und zwar
Sehr gerne.
Transfer in der Lehre, weil man da nämlich sehr gut genau einige deiner Punkte oder deiner Fragen beantworten kann. Also, wie lernt man das eigentlich? Also, es gibt jetzt inzwischen in der transdisziplinären Forschung auch ganz gute Methoden und Konzepte, aber es ist nach wie vor nicht etabliert und es ist eigentlich auch in der wissenschaftlichen Ausbildung noch nicht Standard, dass man in transdisziplinärer Forschung ausgebildet wird. Und nun haben wir aber bei uns an der Hochschule, arbeiten wir ja auch als Fachhochschule, die anwendungsorientiert ausbildet, arbeiten wir sehr viel auch mit Praxisakteurinnen und eben nicht nur aus Unternehmen, sondern aus Verwaltung, aus der Zivilgesellschaft, die eben ja dann auch unsere Absolventinnen und Absolventen einstellen. Und dadurch sind wir dicht dran eben an der Praxis. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, warum ich auch Nachhaltigkeitstransfer in der Lehre einsetze, damit Studierende auch lernen, ihr wissenschaftliches Wissen, ihr Methodenwissen, ihr Theoriewissen auf praktische Fälle anzuwenden. Und das würde ich sagen, ist sozusagen eine super Kompetenzorientierung in der Lehre, weil ich dann nicht sozusagen ein zugeschnittenes Problem, also eine Aufgabe für eine Klausur habe, sondern die Studierenden arbeiten dann tatsächlich mit Praxisakteuren zusammen, die ihnen eine Aufgabe stellen und die sie auch bewältigen wollen, um dann eben den Praxispartnern zu helfen. Also ich arbeite zum Beispiel seit Jahren mit dem Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft zusammen. Und wir fahren im Sommer immer dahin mit einem Modul und die Studierenden bearbeiten Aufgaben, die die Biosphärenreservatsverwaltung dann formuliert hat und versucht dann da erstmal Informationen zu erheben und dann Lösungsvorschläge zu entwickeln oder Handlungsempfehlungen zu formulieren. Und das ist immer ein total spannender Austausch. Und bei dem habe ich eben gemerkt, da lernen nicht nur die Studierenden enorm viel, sondern eben auch der Praxispartner. Also die Aufgabenstellungen haben sich zum Beispiel verändert. Die sind, ich würde sagen, riskanter geworden. Der Praxispartner hat gemerkt, ah, wenn man die Studierenden vorschickt und die probieren mal was und testen mal was aus, die können auch Themen ansprechen, die für die Biosphärenreservatsverwaltung, ja dann auch eine öffentliche Verwaltung ist zum Teil und so, zu heikel sind. Und dann können Studierende mal in der Region rumfragen, sagen, was haltet ihr denn davon und wie gehen sie damit um? Oder können eben Akteure zusammenbringen, ja, und mit denen in Austausch gehen und einen Workshop zum Beispiel organisieren, was eine Biosphärenreservatsverwaltung nicht so ohne weiteres kann, weil die ja immer Partei ist, ne? Und die Studierenden sind unabhängig und sind keine Konkurrenz und haben keine eigenen politischen Interessen und deshalb lassen die sich auch viel ein und das hat der Praxispartner immer systematischer genutzt und dabei lerne ich wiederum auch ganz viel, was ist relevant gerade in der Gesellschaft, welche Themen werden wie verhandelt, wie kann man wissenschaftliches Wissen kommunizieren, so dass es auch wirklich ankommt, dass es gehört werden kann überhaupt. Und das sind Aspekte, wo ich sagen würde, ja, das sind Impulse für Hochschulen, die enorm wichtig sind. Also wenn Hochschulen jetzt sagen, wir wollen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten, dann haben sie natürlich ihre Kernkompetenzen in Forschung und Lehre und können eben durch, ne, Erzeugung von wissenschaftlichem Wissen und durch Ausbildung von Menschen, die sich für nachhaltige Entwicklung einsetzen wollen oder können. Damit können wir einen wichtigen Beitrag leisten. Aber gerade in diesem direkten Austausch mit Akteurinnen und Akteuren aus der Praxis, da kommen wir so richtig auf Tuchfühlung mit Nachhaltigkeitsthemen und Nachhaltigkeitsproblemen, die anstehen und die für die Akteure im Feld, die damit umgehen müssen und die eine Lösung brauchen dafür. Damit kriegen wir ganz andere Einblicke, als wenn wir quasi eine Umfrage machen oder ein Expertinneninterview, weil die uns dann erklären, was schon funktioniert hat, was nicht funktioniert und warum wir jetzt mal mit dem sprechen sollen und warum die Studierenden mal die anfragen sollen und nicht den und all diese Punkte. Und dabei lerne ich für mich dann auch immer ganz viel, was wir in der Wissenschaft noch brauchen, wie wir die weiterentwickeln können und auch neue Fragestellungen, die dabei entstehen können. Und deshalb glaube ich, ist Nachhaltigkeitstransfer ein ganz wichtiger, kann ein ganz wichtiger Impulsgeber auch für Hochschulen sein, um immer wieder auf Tuchfühlung mit der Gesellschaft zu kommen.
Du hast es eben selber gesagt, es kann unglaublich viel Neues entstehen und es können unglaublich viele bereichernde Impulse gesetzt werden durch Nachhaltigkeitstransfer an Hochschulen. Würde ich gerne einmal fragen, wie würdest du das aktuell einordnen? Wie ist der aktuelle Stellenwert von Thema Nachhaltigkeitstransfer an Hochschulen und was wäre eine ideale Vorstellung, wie das an Hochschulen sein könnte?
Also ich bin ja jetzt an der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Da sind wir eben schon mal dichter dran an der Praxis. Aber ich würde jetzt mal sagen, Universitäten, insbesondere größere, forschungsstarke und dadurch eben auch sehr forschungsorientierte Universitäten, die haben das Thema noch nicht so sehr auf dem Schirm, würde ich sagen, weil ganz viele Anreizsysteme aus der Wissenschaft darauf abzielen, ja, wissenschaftlich fundiertes Wissen zu produzieren, je mehr, desto besser. Und dazu gehört eben, je mehr Publikationen, desto besser. Und je mehr Forschungsgelder eingeworben werden, desto besser. Und da kann ich nur sagen, ja, und in dieser Logik, da stört die Praxis ganz oft, weil dadurch ein Akteur reinkommt, der das Ganze unberechenbar macht, weil ich ein Gegenüber habe, der mir sagt, was er wichtig findet oder sie wichtig findet, was also relevant ist aus einer anderen Perspektive. Und dann kann ich mir meine Forschung nicht so gut zurechtlegen, wie wenn ich sie rein aus der Grundlagenforschung heraus entwickle. Sie wird also damit unberechenbarer und dadurch ist sie natürlich auch aufwendiger, zeitaufwendiger. Die Ergebnisse, die man produziert, die sind ja ausdrücklich dafür da, dass sie auch in der Praxis verwendet werden können und dass sie da Nutzen stiften. Und wenn dann in einer komplexen Situation oder einer komplexen Problemstellung, wenn man dann was erarbeitet, dann kann man das eben in unterschiedliche Richtungen auch zuspitzen, die Ergebnisse. Und wenn ich sie mit der Praxis und für die Praxis entwickle, dann muss ich sie eben auch für eine praktische Anwendung entwickeln, sodass sie eben robust funktioniert. Robust heißt, dass sie in den Widersprüchlichkeiten der praktischen Umsetzung nicht sofort zerrieben wird. Und das ist was anderes, als wenn ich versuche, ein wissenschaftlich optimales Ergebnis auszuarbeiten. Und dann kann ich eben in der gleichen Zeit eben weniger wissenschaftliche Publikationen machen. Und insofern liegt Transfer oft so ein bisschen quer zu dem, was im Wissenschaftssystem und dann eben auch für Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften, was da so als Qualitätsausweis gezählt wird. Und so ticken eben nach wie vor ganz viele Hochschulen. Auf der anderen Seite, jetzt kommen nochmal Perspektiven, die das neu aufmachen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, gerade an Hochschulen für angewandte Wissenschaften gibt es ganz viele Beteiligte, ganz viele Menschen, denen eben auch dieser Bezug zur Praxis ganz wichtig ist, weil sie ja auch aus der Praxis kommen sollen oder an Fachhochschulen ist es sehr wichtig, dass eben die Professorinnen und Professoren eben auch in der Praxis gearbeitet haben, das nachweisen müssen und dadurch ist ein Bezug da. Das heißt, es ist ihnen ein Anliegen. Die würden aber ganz oft, haben wir beobachtet, nicht sagen, ja, ich mache Transfer, sondern die sagen, ja, ich mache Forschung oder die sagen, ja, ich mache Lehre, aber haben das gar nicht so im Blick, dass sie eigentlich in der Zusammenarbeit mit der Praxis auch Transfer machen. Also Transfer in der Lehre und Transfer in der Forschung. Und was ich auch beobachte, ist, dass aus der Politik und sonst auch aus der Gesellschaft der Anspruch immer größer wird, was ist jetzt eigentlich der Beitrag der Wissenschaften und der Hochschulen zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen. Und da hat das Thema Transfer einen zunehmend höheren Stellenwert. Also gerade in den Wissenschaftsministerien, die sagen, oh, wir geben so viel Geld aus für die Wissenschaft, das ist auch richtig, aber wir wollen Nutzen davon haben. Bitte sorgt dafür, dass dieses Wissen möglichst rasch in die Praxis kommt und möglichst, naja, anwendungsnah oder möglichst so, dass gesellschaftliche Akteure dann auch tatsächlich davon profitieren können. Und da gibt es eben jetzt auch größere Förderprogramme, also Innovative Hochschule, das ist ein Förderprogramm vom Bund und von den Ländern, das ist so ein bisschen die kleine Schwester der Exzellenzinitiative, wo man dann gesagt hat, ja, kleine und mittlere Universitäten und Fachhochschulen, die können sich da bewerben. Und was können die gut? Ja, die können Transfer gut. Und dafür werden sie gefördert und kriegen da dann auch ganz gut Geld und auch eine gute politische Aufmerksamkeit für das, was sie da machen. Und jetzt als neues Konzept ist ja die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation ins Leben gerufen worden, jetzt von der neuen Regierung und von der neuen Bildungs- und Forschungsministerin. Und da soll eben dieses DATI-Konzept soll eben auch genau Transfer in den Vordergrund stellen. Und das ist jetzt gerade in der Entwicklung. Bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Da sehe ich durchaus ein zunehmendes Interesse der Politik und der Fördermittelgeber am Transferthema.
Darauf aufbauend nochmal eine Frage, die noch ein Schrittchen tiefer geht. Und zwar ist es eben schon durchgeklungen, dass Nachhaltigkeitstransfer durchaus mit zeitlichem und Ressourcenaufwand verbunden ist, jetzt erstmal ganz grundsätzlich gesprochen. Was würdest du denn sagen, welche Anreize oder Anreizsysteme gibt es, um Nachhaltigkeitstransfer zu fördern?
Wir haben dazu eine kleine Umfrage oder so eine Studie bei uns an der Hochschule gemacht. Wir haben unsere Kollegin befragt, was macht ihr an Transfer, was macht ihr an Nachhaltigkeitstransfer, was ist eure Motivation, was bekommt ihr dabei raus? Und da haben wir festgestellt, dass es also bei denen, die bei uns in Eberswalde an der Hochschule Transfer zum Thema Nachhaltigkeit gemacht haben, eine ganz hohe intrinsische Motivation gibt. Das haben also die Kolleginnen und Kollegen haben das gemacht, obwohl es aufwendiger ist, obwohl es unberechenbarer ist, obwohl es nicht so gut in die wissenschaftlichen oder akademischen Belohnungssysteme reinpasst, sondern das haben sie gemacht, weil sie eben ein Interesse an der Zusammenarbeit mit der Praxis und an der Lösung von praktischen Problemen haben. Und das ist, glaube ich, schon nach wie vor ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt. Ich glaube, das sind viele Menschen, die sagen, dieses Thema liegt mir am Herzen und das möchte ich auch in die Breite tragen. Was kann man machen, um das zu verbessern? Ich würde sagen, Zeit ist immer ein Riesenfaktor, den man, das braucht Zeit, eben dieses Vertrauen aufzubauen. Es braucht Zeit, Sachen vorzubereiten, die man ja dann auch den Praxispartnerinnen abnehmen muss, weil die sonst sagen, dann können die es auch nicht leisten. Die haben auch nicht so viel Zeit dafür. Und wenn man dafür sich Zeit lässt, und das finde ich zum Beispiel in Förderausschreibungen, wo es so eine Anbahnungsphase gibt, finde ich das ganz hervorragend. Oder wo es eben auch Fördermittel gibt für Praxisakteure. Das finde ich auch einen sehr guten Dreh, insbesondere wenn es sich nicht um Unternehmen handelt. Weil also dann Verwaltung, öffentliche Hand, die haben oft nicht so viel Geld und ganz besonders kleinere Initiativen und zivilgesellschaftliche Organisationen, die haben noch viel weniger Geld. Und dann von denen zu verlangen, dass die dann eben Personal bereitstellen, das ist unrealistisch. Und deshalb finde ich das wichtig, dass also auch die Praxispartner und Praxispartnerinnen befähigt werden für den Transfer. Und dann würde ich sagen, es wird total spannend, Förderprogramme zu haben, wo man sagt, ja, gerade so kleine und mittlere Universitäten und Fachhochschulen, die sollen doch quasi so ein regionales Transfersystem für eine Nachhaltigkeitstransformation um ihren Standort herum aufbauen. Oder vielleicht, wenn die jetzt spezialisiert sind auf ein bestimmtes Thema, dann können sie es zu diesem Themenfeld aufbauen. Und das wäre ein super tolles Förderprogramm. Und also wenn Dati in die Richtung ginge, das wär wunderbar. Und wenn dann eben sozusagen die inhaltliche Anforderung auch noch wäre, bitte leistet einen Beitrag zur Bearbeitung der großen Nachhaltigkeitsfragen oder Nachhaltigkeitsprobleme, dann könnte man, glaube ich, unheimlich viel gewinnen.
Das klingt unglaublich spannend und nach einer reichen Zukunft, wenn das so in die Wege geleitet wird. Ich würde gerne mit dir noch einmal ein bisschen in die Metaebene gehen. Und zwar hast du ganz am Anfang schon gesagt, dass man, wenn man in einen Nachhaltigkeitstransfer geht, interagiert man ja mit verschiedenen Akteuren. Und du sprachst davon, dass es wichtig ist, gemeinsame Ziele zu formulieren. Und da würde ich gerne einmal mit dir draufschauen, was könnten explizite Ziele für Nachhaltigkeitstransfer sein?
Ja, ich fange mal an bei den unterschiedlichen Interessenlagen von Praxis und Wissenschaft. Also Wissenschaft möchte ja Erkenntnisse generieren, vielleicht Studierende gut ausbilden, publizieren. Ja, Lösungen natürlich auch für die Themen, die uns interessieren. Wir haben ja, wenn wir an der Hochschule sind und da Forschung machen oder Lehre machen, dann brennen wir ja auch für die Fächer, in denen wir da unterwegs sind und für die Themen. Und die Praxisakteure, nicht, ein Unternehmen, die müssen knappe Ressourcen, mit knappen Ressourcen haushalten, müssen gucken, dass sie vielleicht gute Produkte auf den Weg bringen oder einen besseren Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden oder Märkten herstellen. Eine Verwaltung hat vielleicht nicht die Zeit, bestimmte Themen zu recherchieren. Die haben also unterschiedliche Interessen und das ist wichtig, dass man da eine genügend große Schnittmenge findet, dass man sagt, ja, wir haben ein gemeinsames Thema, wo wir sagen, Daran wollen wir arbeiten. Da wollen wir jeweils unsere eigenen Ressourcen einbringen und dann zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Und das muss nicht heißen, dass alle Ziele von den beteiligten Akteuren überall geteilt werden, sondern es reicht, wenn eben so ein paar Ziele gemeinsam festgemacht werden können, dass man sagt, wir wollen die Energieeffizienz in unserer Bäckerei verbessern, nicht? Oder wir wollen die Beteiligungsmöglichkeiten in politischen Prozessen für Bürgerinnen und Bürger verbessern und verbreitern. Und dann kann ich vielleicht als Wissenschaftler sagen, ja, und wenn ich da eine neue Methode der Partizipation ausprobieren kann und empirische Daten erheben kann, dann ist mir für meine wissenschaftliche Arbeit geholfen und der Kommune ist dann dabei geholfen, dass sie eben einen Entscheidungsprozess für ein bestimmtes Thema, was ich Mobilität oder so, auf nochmal breitere gesellschaftliche Beine stellen können. Und dann müssen wir nicht alle Ziele teilen, aber wir sagen, das ist uns ein gemeinsames Anliegen, daran wollen wir arbeiten. Und da können wir jeweils auch unsere Kompetenzen einbringen und Kapazitäten. Es geht ja auch um Ressourcen wie Personal oder Geld für Investitionen, aber eben auch das Wissen, was man hat. Und da gibt es auch große Unterschiede zwischen dem wissenschaftlichen Wissen, was dann methodisch, theoretisch und empirisch dann vielleicht ganz breit ist, aber dann gibt es das Fachwissen und das Erfahrungswissen auf der Praxisseite, die total komplexe Zusammenhänge total durchschauen, wo ich als Wissenschaftler immer nur wieder Bauklötze staune, was man noch alles bedenken muss oder was alles noch mit reinspielt in solche Entscheidungen. Von denen habe ich dann gar keine Vorstellung. Und das zusammenzubringen, das ist total wichtig. Und da würde ich sagen, was sind dann explizite Ziele? Das ist dann, dass man sagt, wir versuchen zu dem und dem Thema die und die Lösung zu entwickeln. Und diese Lösung ist dann ein Konzeptpapier oder ist eine Checkliste oder ist eine neue Maschine oder ist ein technisches Detail, was verbessert wird. Das ist gut, wenn das möglichst klar benannt wird und wenn man dann auch noch versucht zu benennen, warum das sinnvoll ist, zu kooperieren, warum eben diese Lösung auch einen gesellschaftlichen Mehrwert hat.
Du sprichst es schon an, es geht oftmals auch um das Thema Mehrwert. Welcher Mehrwert wird geschaffen? Welche Wirkung hat denn das Ganze, wenn wir uns in diesen Prozess begeben? Dann muss das ja auch irgendwie eine Wirkung haben. Und am besten kann ich das irgendwie messen. Das ist ja im heutigen System immer noch gerne, wir haben das gerne haptisch, das darf gerne darstellbar und messbar sein. Und da weiß ich, dass ihr im Sammelband zum Hoch-N-Projekt über Wirkungsgrade gesprochen habt. Und da würde ich dich gerne einladen, ein bisschen was zu erzählen. Wie könnte ich den Nachhaltigkeitstransfer mit Hilfe von Wirkungsgraden messen?
Also das ist ein total schwieriges Thema, weil ich ja beim Transfer an der Schnittstelle von unterschiedlichen Welten bin, nicht? Also an der Schnittstelle von der Hochschule und einem Unternehmen, an der Schnittstelle von der Hochschule und einer Verwaltung oder einer zivilgesellschaftlichen Organisation wie dem BUND oder so. Und wenn ich jetzt auf der Wissenschaftsseite was mache, dann mache ich das natürlich aus einer Wissenschaftslogik heraus und wie das dann in dem Feld der zivilgesellschaftlichen Organisation oder einer öffentlichen Verwaltung wirkt, das hängt ja dann nochmal von ganz vielen anderen Faktoren ab. Und da ist es total schwierig, dann tatsächlich die Wirkung zu messen. Also was ist dann der Erfolgsmaßstab? Das finde ich, ist unheimlich schwierig, das festzustellen. Und deshalb bin ich immer dafür zu sagen, es geht darum, Wirkung zu erfassen und zu beschreiben, um eben auch die Vielfalt der Wirkungen abbilden zu können. Und sonst, wenn ich versuche, was zu messen, dann ist tendenziell, es geht immer auch darum, das zu quantifizieren, also gar nicht so sehr qualitativ das zu beschreiben, sondern eine klare Zahl zu haben. Dann hat man was Handfestes sozusagen in der Hoffnung, aber es ist eben ein mini kleiner Ausschnitt. Und deshalb finde ich einen anderen Ansatz total spannend, den die TD Academy, die sich mit transdisziplinärer Nachhaltigkeitsforschung befasst, die den entwickelt hat und die sagen, es ist gut, wenn man versucht, eine Wirkungsplanung zu machen, um dann zu sagen, was ist eigentlich das Ziel, was man erreichen möchte? Was ist das gesellschaftliche Ziel oder welche gesellschaftlichen Wirkungen will man erreichen? Und da kann man, nach diesem Konzept kann man sagen, es gibt unterschiedliche Wirkungsgrade und sozusagen je weiter und der Wirkungsgrad vom Projekt weg ist und je abstrakter er wird, desto schwieriger ist er auch zu messen, desto indirekter ist dann auch die Wirkung, weil man so viele Randfaktoren hat, die man gar nicht alle beeinflussen kann. Aber man kann sagen, es gibt so drei Wirkungsgrade. Der erste Wirkungsgrad, der bezieht sich direkt auf den Projektkontext. Und da geht es dann eben um das Lernen und die Kapazitätenausbildung bei den direkt Projektbeteiligten. Es geht um die Bildung von Netzwerken. Es geht darum, konkrete Verbesserungen für die Situation zu erzielen. Und die Zusammenarbeit kann auch dazu dienen, die eigene Reputation zu verbessern. Das wäre also eine Wirkung ersten Grades direkt im Projektkontext. Dann Wirkung zweiten Grades, da geht es um Wirkungen, die über das Projekt hinausreichen, aber noch sozusagen in einem Kontext des Projektes stehen. Also man kann zum Beispiel nach Projektende, die haben ja immer eine begrenzte Laufzeit, kann man dann die Kooperation weiter fortführen, kann vielleicht neue Projekte machen mit den gleichen Partnerinnen und Partnern, was oft sehr vorteilhaft ist, weil man dann genau auch weiß, wie die Zusammenarbeit funktioniert, weil dann Vertrauen gewachsen ist und man gut zusammenarbeiten kann. Oder dass man Projektergebnisse eben auch auf andere Kontexte, also andere räumliche Kontexte oder vielleicht auch andere thematische Kontexte übertragen kann, wo man aber sagen kann, ja, wir haben hier eine Partizipationsmethode, die hat gut funktioniert und die kann ich auch an einem anderen Ort zum gleichen Thema oder am gleichen Ort zum anderen Thema anwenden. Und Ergebnisse dritter Ordnung, da geht es dann darum, wie hat man durch die Projektergebnisse öffentliche Diskurse beeinflusst, hat man dazu beigetragen, neue Konzepte zu entwickeln und gibt es vielleicht sogar einen Einfluss auf die Gesetzgebung oder auf Regulierungen, werden vielleicht auch andere strukturelle Effekte erzielt, also werden Erkenntnisse bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt. Und das sind Sachen, die sind wichtig für eine Nachhaltigkeitstransformation, weil es ja auch entsprechende Ideen geben muss. Und die Nachhaltigkeitstransformation wird nicht nur funktionieren durch viele kleine Projekte, die man auf den Weg bringt, sondern man braucht auch neue Konzepte, neue Ideen und neue Strukturen, die das Ganze einrahmen. Und von daher sind auch diese Wirkungen dritter Ordnung sehr wichtig, auch wenn sie oft nicht so ganz greifbar sind.
Du hast vorhin schon kurz von Schlüsselkompetenzen gesprochen. Und zwar ging es darum, dass das ja ein Prozess ist oder Nachhaltigkeitstransfer ist ein Prozess, wo wir in Interaktion ja mit verschiedenen Akteuren treten. Und um diesen Prozess aktiv gestalten zu können, sodass er funktional funktioniert, braucht es ja gewisse Kompetenzen. Und da würde mich interessieren, was wären aus deiner Perspektive die wertvollsten Kompetenzen in Lehre und oder Forschung für gelungenen Nachhaltigkeitstransfer?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich auf das Gegenüber, den Gegenüber einlässt. Und dafür braucht es Neugier und Offenheit. Und es braucht auch so ein bisschen Bescheidenheit im Hinblick darauf, nicht, was sind meine eigenen Kompetenzen, was kann ich und was können auch andere. Nicht? Und das ist, glaube ich, total wichtig. Nachhaltige Entwicklung kann nur gelingen, wenn die unterschiedlichsten Akteursgruppen ihre ganz unterschiedlichen Kompetenzen einbringen und die klug zusammenbringen. Also die Wissenschaft alleine, die kann die Welt nicht retten. Die wird vielleicht ganz tolle Nachhaltigkeitsideen entwickeln können, aber die müssen ja auch umgesetzt werden. Nur als Beispiel. Und dafür braucht es noch ganz viele andere. Und die anderen haben auch ganz tolle Ideen, aber die müssten dann vielleicht noch mal wissenschaftlich überprüft werden und so. Und deshalb ist es sozusagen bei den Schlüsselkompetenzen würde ich sagen, es ist ganz wichtig, die Kompetenz und die Fähigkeiten der anderen anzuerkennen und sich darauf einzulassen, mit denen zu kooperieren. Da eben auch ja so eine gewisse Ambiguitätstoleranz, dass man Sachen aushält, auch wenn sie nicht gleich klappen oder wenn die Logik der anderen ganz anders funktioniert als meine. Also Wissenschaft braucht immer wahnsinnig viel Zeit. Und da muss man die anderen darum bitten, dass sie da einen Langmut haben. Und dass man dann auch, ja, und so ein bisschen Mut, dass man auch die Gelegenheit beim Schopf packt, wenn man denkt, so jetzt können wir das mal ausprobieren. Also Mut zum Experimentieren und Mut, was auszuprobieren. Und Durchhaltevermögen, weil es eben doch auch aufwendig ist und Zeit braucht und nicht immer gleich alles klappt und man eben auch daraus was lernen kann, wenn es nicht geklappt hat.
Ganz wichtige Grundhaltung. Lass uns zum Abschluss noch einmal gemeinsam an den Horizont blicken. Wir haben ein bisschen darüber geredet, was sich schon in den letzten Jahren zum Thema Nachhaltigkeitstransfer verändert hat. Du hast kurz darüber gesprochen, was für Möglichkeiten es gäbe. Lass uns mal an den Horizont gucken. Wir sehen nachhaltigere deutsche Hochschulen. Wie ist das Thema Nachhaltigkeitstransfer eingebettet? Was glaubst du, was sich in den nächsten Jahren entwickeln wird?
Ja, oder was sich entwickeln könnte, nicht? Hoffentlich. Das wäre eine Offenheit der Hochschulen gegenüber der Praxis und gegenüber Nachhaltigkeitsproblemen, die aus der Praxis an die Hochschulen herangetragen werden. Und dass man dann gemeinsam an diesen Problemen arbeitet. Und also, wie gesagt, das eine hatte ich schon kurz skizziert. Also es wäre wunderbar, wenn man, keine Ahnung, an 100 Hochschulstandorten in Deutschland, wenn man da eine Nachhaltigkeitstransformations-, Transfer-Netzwerke auf den Weg bringen könnte, wo dann eben Hochschulen und regionale Akteure, aber gerne auch internationale Akteure an ganz konkreten Themen zusammenarbeiten. Dann ist, glaube ich, der Nachhaltigkeitstransfer in der Lehre total wichtig. Ich glaube, das könnte ein unheimlicher Impuls sein für eine kompetenzorientierte Lehre, dass Studierende mit ihrem Wissen, das sie schon haben und mit der Betreuung durch die Lehrenden, und das ist ja dann auch eine gewisse Qualitätssicherung, dass die noch viel stärker in die Praxis auch rausgehen und mit der Praxis zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist für die Berufsvorbereitung sehr gut. Ich glaube aber auch, dass die Erfahrungen, die die dabei sammeln, unheimlich gut, ja, für die persönliche Entwicklung der Studierenden ist. Und wenn wir noch mehr Transferaktivitäten haben, ich glaube, dass das auch auf die Hochschulen zurückwirken kann, weil sie dadurch ja noch viel konkreter die Fragen und Aufgaben aus der Gesellschaft serviert bekommen und vielleicht auch manchmal unter die Nase gerieben bekommen und merken, okay, das ist ein Thema, dem müssen wir uns stellen und dazu haben wir noch gar nicht so viel. Das heißt, wir müssen uns auch in der Richtung entwickeln und wenn wir Nachhaltigkeit ernst nehmen, dann müssen wir schon sehr viel ändern bei uns in der Gesellschaft. Und dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Hochschulen sich nicht ändern müssen als eine der ganz wenigen Einrichtungen, sondern ich glaube, auch Hochschulen müssten sich ganz schön ändern, um eben Nachhaltigkeitsprobleme lösen zu können. Und ich glaube, da kann der Transfer unheimlich guten Anstoß geben, was jetzt gerade verlangt wird, auch aus Sicht der Gesellschaft und nicht nur allein aus Sicht der Wissenschaft.
Das waren unglaublich viele gute Impulse, die du mir und auch unseren Zuhörenden mitgegeben hast. Ganz abschließend würde ich noch die letzte Frage stellen wollen. Und zwar, wenn ich als zuhörende Person eine Sache aus unserer Unterhaltung mitnehme, was würdest du mir gerne mitgeben?
Dann würde ich sagen, Transfer ist nicht sozusagen dass eine Sache von A nach B transportiert wird, sondern das ist ein wechselseitiger Austausch auf Augenhöhe, wo die unterschiedlichen Partner und Partnerinnen ihre jeweils unterschiedliche Expertise anerkennen, wo sie sich auch trauen, an dem Grenzbereich ihrer eigenen Kompetenzen mit den anderen zu kooperieren. Nicht? Wenn ich als Wissenschaftler mit der Praxis kooperiere, dann bin ich irgendwann auch an den Grenzen meiner Wissenschaft. Und trotzdem, wenn ich was Konkretes hervorbringen will, dann muss ich, wenn ich das mit der Praxis zusammen mache, dann bin ich eben nicht mehr nur noch Wissenschaft. Und sich darauf einzulassen, sich das zu trauen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also nochmal dieser Austausch auf Augenhöhe und eben Kooperation. Und ich finde dann in dem Fall auch Kooperation noch wichtiger als Innovation, also kann man gut zusammenarbeiten und Stärken bündeln.
Ich danke dir. Es war mir eine unglaubliche Freude, das Gespräch mit dir führen zu dürfen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen weiter in das Thema einzuführen.
Vielen Dank.
An der Stelle auch herzliches Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. In der Beschreibung finden Sie natürlich alle weiteren Verweise und Links über die Bücher und über die Paper, über die wir gesprochen haben. Und dann bleibt mir abschließend zu sagen, wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Folge wieder mit dabei sind und hören wir mal, was wirkt.